Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und in dieser Folge spreche ich mit Lena Olvedi, der Gründerin von Misswa. Lena hat mit ihrer Idee ein echtes Tabu gebrochen und eine Innovation geschaffen, die eigentlich längst hätte selbstverständlich sein müssen. Ein wasserfreies Urinal für Frauen. Wir sprechen über ihren Weg vom Fernsehen, über die Warteschlange zur Gründerin, über Gleichberechtigung beim Pinkeln, über Nachhaltigkeit im Sanitärbereich und darüber, warum man manchmal einfach machen muss, auch ohne jede Vorerfahrung. Auf die Plätze, sichtbar los. Hallo, liebe Lena, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch.
Ja, Lena, bevor wir zu deinem sehr speziellen Thema kommen, auf das wir jetzt alle schon gespannt sein dürfen, will ich natürlich auch wissen, ob es vielleicht so einen Moment in deinem Leben gab, wahrscheinlich einige, aber einen, den du vielleicht mit uns teilen möchtest, wo du sagst, hey, da hat sich richtig was in meinem Leben verändert oder da bin ich vielleicht sogar auf die Idee gekommen, was ich heute mache oder das war so ein Initialzündungsmoment für etwas, wo du auch selber von überrascht warst. Lass doch mal hören, ob es sowas in deinem Leben gab und was draus geworden ist.
Oh ja, da gab es tatsächlich einige. Ich glaube, einer der ersten war, als ich die Idee zu Misswa hatte, als ich mal wieder wegen ein paar Sekunden Pinkeln in einer ewig langen Warteschlange stand und es dann bei mir irgendwie wie Schuppen vor den Augen gefallen ist, wo ich mir dachte, warum gibt's eigentlich für Männer zwei Optionen, sich zu erleichtern und für uns nur eine? Mit diesem Gedanken ist die Idee zu Misswa entstanden und damit begann auch diese unfassbare Reise. Und der zweite Moment war, wo ich dann mein erstes Misswa gebaut hatte, ganz einfach noch auf dem Festival und das Feedback so unglaublich gut war, dass ich wirklich tagelang ja regelrecht Pipi in den Augen hatte von dem ganzen tollen Feedback, was ich hatte, was mir dann den Mutausbruch und die Kraft gegeben hat zu sagen, nee, ich mache jetzt aus meiner Idee mehr und ich mache mich selbstständig und gründe Misswa.
Ja, da müssen wir, glaube ich, jetzt gleich die ganze Geschichte hören, damit wir damit auch etwas anfangen können. Aber danke schon mal dafür. Eine Frage gleich dazu. Du hast gesagt, da gab es dann so ein ganz viel Feedback auch und das hat bei dir zu so einem Mutausbruch geführt. Was heißt das? Brauchen wir immer die Bestätigung, um mutig zu sein? Oder war es nicht auch schon vorher klar und es hat so darüber zu reden, dir aber vielleicht oder auch Dinge auszuprobieren, dir einfach gezeigt, okay, das ist auch wirklich das, was ich machen will. Wie erinnerst du dich da heute dran?
Ja, es war, glaube ich, der Moment, wo ich glaube, wir kennen es ja alle, dass wir für kurz mal pinkeln, lange in einer Warteschlange stehen und dass dann vielleicht auch die Toilette dann nicht immer direkt nutzen können. Also als ich die Idee zum Misswa hatte, habe ich mir gedacht, so ja, boah, voll, ey, ich will das haben, ich brauche das. Und als ich dann das ganze gute Feedback bekommen habe, das war dann der Moment, wo ich mir dachte, ja, okay, aber ich bin ja nicht die Einzige, die sowas vermisst. Und warum gibt's das noch nicht? Und damit fing dann die ganze Reise an. Also es war dann so, dass mir halt einfach die Motivation gegeben hat, ich mache das nicht für mich, ich mache das für uns alle.
Mhm. Das ist auf jeden Fall richtig. Trotzdem haben nicht jeder dann den Mut, gleich eine Firma zu gründen, sein Leben über den Haufen zu werfen. Lass uns dich mal näher kennenlernen. Was war vor Misswa? Wo kommst du her? Was ist dein Background? Und wie lange hattest du vielleicht auch schon den Gedanken, irgendwann mache ich mal mein eigenes Ding?
Ja, geboren bin ich in Deutschland, aufgewachsen bin ich auf den Kanarischen Inseln, auf der schönen Insel La Palma. Dort habe ich eigentlich ja mein komplettes Leben verbracht, bis ich Anfang 20 war. Dort gab es keine Toiletten, das heißt, ich war schon immer eine Wildpinklerin in dem Sinne. Und
da gab es keine Toiletten, erzähl.
Ja, also keine öffentlichen Toiletten. Das ist okay. Eine kleine, natürlich in der Schule natürlich schon, aber jetzt, wenn ich jetzt irgendwie von dem Schulweg nach Hause gegangen bin oder so, in den Dörfern gab es jetzt keine richtigen, so wie man es halt hier jetzt in Berlin zum Beispiel. Okay. Mit den City-Toiletten.
Ich hatte gerade schon einen Schock. So alt bist du nämlich noch gar nicht. Entschuldigung, dass ich dich da unterbrochen habe.
Ach nein,
also auf La Palma hat alles angefangen.
Genau, da bin ich auf jeden Fall groß geworden. Mit Anfang 20 bin ich dann zurück nach Deutschland und habe studiert, Übersetzerin und bin dann aber direkt nach dem Studium in die Filmbranche eingestiegen und habe dann sehr, sehr lange beim Fernsehen gearbeitet, festangestellt. Und genau, bis ich dann irgendwann nach Berlin gezogen bin.
Ja, also ich stelle mir das sehr schön vor, auf La Palma groß zu werden. Ich kann es mir kaum vorstellen, wie du jetzt in Berlin leben kannst mit diesen Vorzeichen, aber umso besser, dass du hier bist. Du sagst es gerade schon, du hast es noch nicht so richtig gesagt. Das heißt, du hast dann beim Fernsehen angefangen. Also war es überhaupt Fernsehen oder Film? Also
nie Fernsehen. Ich wollte Fernsehen. Immer, okay. Selbstständigkeit war für mich nicht so mein Ding eigentlich. Ich wollte immer festangestellt sein beim Fernsehen.
Und aus dieser Festanstellung hast du dann nach dem Festivalbesuch gekündigt und bist zurückgekommen und gesagt, das war's? Oder wie ist es dann gekommen?
Ja, also ich war, als ich beim Fernsehen war, also ich war die ersten Jahre in der Requisite, die Jahre danach in Location-Drehorte und war dann in der Zeit, ja, das waren noch meine jungen, wilden Jahre, war ich halt sehr viel unterwegs, viel am Feiern und dort kam dann so langsam halt die Idee zum Es war, weil es mich wahnsinnig genervt hat, immer so lange anzustehen, für kurz mal pinkeln und dann irgendwie die halbe Veranstaltung zu verpassen. Und da hatte ich dann die Idee zum Es war, das war so Ende 2017. Und hatte dann 2018 auf dem Festival von Freunden mein erstes einfaches Missoir gebaut und war dann sozusagen noch 2 Jahre fest in meiner Festanstellung und habe in jeder freien Minute, in jedem Feierabend meinen kompletten Jahresurlaub genommen, alles für Missoir. Und bin da schon so meine Recherchen, Schutzrechte, Prototypen bauen, ohne zu wissen, in welche Richtung eigentlich das alles schon geht. Aber ich habe irgendwie schon damals schon die ersten Wahnsinn. Schritte unternommen, ohne zu wissen, was da noch alles kommt.
Das heißt, seit über oder an die 5 bis 10 Jahre arbeitest du schon an diesem Gedanken und wie lange hat es dann gedauert, bis Miss War dann wirklich da war?
Genau, also 2018 bis 20, da war ich eben noch festangestellt und habe viele Sachen, so Prototypen und Co. In meiner Freizeit, sage ich mal, gemacht. Und dann war eben auf dem Garbage Festival mein Prototyp. Das war dann Ende 2019. Und habe dann im Februar 2020 gegründet und habe damals eben dann Missoir gegründet. Das war so 2 Wochen vor der Pandemie. Und ich wusste schon irgendwie, okay, die Selbstständigkeit wird sicherlich nicht einfach. Aber dass dann direkt eine Pandemie um die Ecke kommt, die halt einfach komplett alles flachlegt, das war schon ein harter Start.
Ja, absolut, das kann ich mir vorstellen. Trotzdem, seitdem gibt's Missoir. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Und wie ging die ganze Geschichte weiter? Jetzt hast du Prototypen gebaut und trotzdem musst du das ja alles an den Mann bringen. Du musst deine Kunden finden. Das ist ja jetzt auch nicht das, was man sich gerade so in der Mietwohnung oder wenn man sich ein Haus baut, gerade mal so holt, kauft.
Absolut richtig, ja.
Genau. Sondern es ist ein, oder willst du es nochmal erklären, was es genau ist?
Ja, natürlich.
Also wir können es ja jetzt nicht sehen. Ich weiß, ja, du machst es sonst auch gerne vor.
Genau, nee, ich erkläre es gerne. Genau, Missoir ist ein Hockurinal. Es ist im Boden eingelassen mit einem Spritzschutz. Es respektiert so die natürliche Pinkelhaltung von weiblichen Menschen, so wie ein Mann, wenn er zum Beispiel in der freien Natur an den Baum geht und steht beim Pinkeln, gehen wir, ohne zu überlegen, wenn wir jetzt in der freien Natur sind, in die Hocke und pinkeln. Deswegen ist Missoir anatomisch angepasst an unsere natürliche Hocke. Haltung erlaubt so eine kontaktfreie, hygienische und ergonomische Haltung ohne Körperanspannung. Es gibt 2 seitliche Haltestangen, wo man sich bequem abstützen kann. Und zudem ist Missoir ein umweltfreundliches Trockenurinal ohne Wasserverbrauch, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Genau, so sieht Missoir aus. Und das heißt, als ich damals die Idee zum Missoir hatte, so 17, 18, musste ich gar nicht lange nachdenken. Also weder über den Namen noch wie Missoir aussehen sollte. Mit dem Gedanken war eigentlich das Produkt schon sofort in meinem Kopf. Das aber umzusetzen, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ich habe das branchenfremd, alleine und wirklich ohne Kapital alles gestartet. Ich habe meine kompletten Ersparnisse genommen, um Schutzrechte anzumelden, um die ersten Prototypen zu bauen. Und das war auf jeden Fall eine lange Reise. Und als ich dann gegründet habe, war so mein erstes Ding, okay, ich möchte mal Missoir mit auf ein Festival nehmen und habe dann über Start Next ein Crowdfunding gestartet. Und das war schon alles so, als die Pandemie schon lief. Und ja, das hat hat mir sozusagen mein erstes mobiles Messoir, was für Events zur Vermietung war, finanziert. Da auch ganz lieben Dank an alle Menschen, die mich damals unterstützt haben. Das war so wirklich so der Startschuss. Und dann habe ich ein Jahr drauf ein Darlehen aufgenommen, was ich dann auch relativ schnell zurückzahlen konnte für zwei weitere mobilen Messoirs. Und sobald sich dann die Pandemie so langsam verabschiedet hat, konnte ich dann auf immer mehr Events gehen, bis ich dann halt komplett ausgebucht war, vom Rock am Ring bis zur Fusion, waren wir über 3 Monate jedes Wochenende auf einem anderen Event und haben tausende Blasen erleichtert und glücklich gemacht. Das war wunderschön.
Okay, das ist ja aber heute nicht dein Hauptbusiness, mobile Toiletten sozusagen zu vermieten, genau. Sondern du hast quasi ein Produkt, was du B2B, also an wen genau verkaufst?
Genau, ja, wie du schon richtig gesagt hast, man findet selten in einer Wohnung ein Pissoir. Urinale machen vor allem hauptsächlich da Sinn, wo öffentliche Toiletten sind, wo viele Menschen zusammenkommen, wo ein erhöhtes Trinkverhalten sind und wo Toiletten halt sehr viel frequentiert werden. Und tatsächlich werden Toiletten zu 85% für das kleine Geschäft aufgesucht. Deswegen machen Urinale auch total Sinn. Aber warum nur für die Hälfte der Bevölkerung? Mhm. Wir Frauen, wir müssen tatsächlich sogar öfters pinkeln. Wir haben durch die Gebärmutter eine kleinere Blase. Das heißt, die ist schneller voll. Wir müssen öfters auf Toilette. Wir haben Periode, Schwangerschaft, eine verkürzte Harnröhre, was öfters Blasenentzündung oder Inkontinenz hervorrufen kann. Und müssen so aus ganz biologischen, natürlichen Gründen öfters eine Toilette aufsuchen, haben aber durch das Fehlen eines Urinals deutlich weniger Möglichkeiten, uns zu erleichtern. Also, dass wir in Warteschlangen stehen, kommt nicht von ungefähr. Es liegt nicht unbedingt an uns. Es liegt einfach daran, dass wir da weniger Toiletten hatten. Und deswegen war es mir sehr wichtig. Also, es war mit den Festivals ein super Startschuss. Aber mein Ziel war schon immer zu sagen, nein, Messoir muss genauso normal angeboten werden, neben einem Pissoir und einer Sitztoilette, wie eben ein Urinal auch für Stehpinkler.
Einfach. Und wer sind deine Kunden? Also wen sprichst du an? Also wer die benutzt, ist klar. Mhm. Aber wen sprichst du an? Wer sind die Zielgruppen, die bei dir einkaufen?
Alle Menschen, die Toiletten fair oder betreiben. Das heißt also angefangen vom Club übers Festzelt bis zur öffentlichen Toilette. Also eigentlich könnte man sagen, überall da, wo es auch Pissoirs gibt, müsste ein Pissoir sein.
Genau, das heißt, die kommen jetzt auf dich zu und sagen, hey, davon haben wir gehört, weil du bist ja schon auch in der Presse überall präsent gewesen oder bist du präsent. Kommen dann auf dich zu oder wie hast du das Ganze jetzt zu einer Company aufgebaut, die tatsächlich die Welt erobert?
Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, weil viele Messoirs, die es jetzt heute wirklich schon national und international gibt, sind die Menschen auf mich zugekommen. Und das ist natürlich manchmal voll schön und manchmal auch echt überraschend, wo ich mir denke, so, wow, wie haben die denn von mir gehört? Also Berghain zum Beispiel, als ich da morgens die E-Mail gelesen habe von Berghain, dass sie Messoirs wollen, ist mir fast die Kaffeetasse runtergefallen. Genauso wie bei Schloss Sanssouci. Ich habe neulich eine Anfrage bekommen von einem Architekten aus Berchtesgaden oder aus Kopenhagen. Und das ist dann wirklich voll schön zu sehen, dass halt der Need auch wirklich gesehen wird.
Okay. Du hast es schon angedeutet, nur die Hälfte der Bevölkerung hat heute in den meisten Fällen Zugang dazu und damit meinst du die männliche Bevölkerung. Es geht dir aber auch nicht nur um Gleichberechtigung, sondern du möchtest auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit im System was verändern. Und da muss natürlich auch ein Umdenken stattfinden, vor allen Dingen bei denen, die heute diese stillen Örtchen sozusagen planen. Was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ja, als ich damals die Idee zum Messoir hatte und in meiner Recherchezeit war, war ich sehr schockiert, als ich feststellen musste, dass in unserer Kanalisation Trinkwasser läuft. Und man für ein bisschen Urin, also wenn wir auf die Toilette gehen, pinkeln wir so ungefähr, Pi mal Daumen, um die 200 Milliliter. Und je nach Toilettenmodell verbrauchen wir für so ein bisschen Urin bis zu 12 Liter wertvolles Trinkwasser. Und unsere wichtigste Ressource geht sozusagen komplett den Bach runter, was nicht nur wahnsinnig viel Wasser verschwendet, sondern natürlich auch Kosten. Und in so einer Welt dürfen wir nicht mehr leben. Ich meine, wir sehen, wie viele Hitzewellen wir haben und was es für eine wichtige Ressource ist. Und die dürfen wir nicht einfach achtlos und vor allem unnötig den Bach runterlaufen lassen.
Und das bedeutet, dein System funktioniert komplett wasserfrei.
Richtig, genau. Also Trockenurinale sind schon bereits für Stehpinkler verbreitet. Es gibt ganz tolle Trockenurinale für Männer. Und Missoir ist dementsprechend auch ein Trockenurinal. Das heißt, es funktioniert ohne Wasser. Der Urin wird durch einen Gerüstverschluss in das Abwasser abgeleitet. Und wenn man jetzt sogar nochmal weiterdenken würde, könnte man sogar den Urin in den Kreislauf zurückführen. Es gibt ganz tolle Menschen, die schon Urin weiterverarbeiten zu pflanzlichen Dünger, was natürlich perfekt wäre und den Kreislauf schließen würde.
Und wenn du jetzt da mit deinen Kunden ins Gespräch kommst oder die vielleicht auch zum ersten Mal von dir hören, wie aufgeschlossen sind sie deiner Idee oder nicht deiner Idee, heute deines Unternehmens gegenüber?
Ja, doch, tatsächlich schon sehr. Es gibt natürlich immer wieder auch, und hatte viele, viele Erfahrungen natürlich auch, wo ich dann männliche Entscheidungsträger hatte, die dann gesagt haben, nee, Missoir brauchen wir nicht und die Frauen brauchen das nicht oder sie vermissen das nicht oder sie würden das nicht nutzen. Aber die Praxis zeigt halt einfach genau das Gegenteil. Sie werden sehr, sehr gerne genutzt. Ich wache regelmäßig mit schönen Nachrichten aus von den verschiedenen Locations auf, was mich sehr, sehr täglich motiviert. Aber ich habe natürlich ich bewege mich in einer Männerdomäne in der Sanitärbranche. Es ist ein Tabuthema. Natürlich kommt man da immer wieder auf fragende Gesichter. Zum Beispiel, warum gibt es bei Missoir gerade im Eventbereich keine Kabinentüren? Also da sind die Missoirs ähnlich wie die Pissoirs für Männer halt auch ohne Kabinentür, was eine schnelle und direkte Nutzung vorteilhaft ist. Aber natürlich, wir kennen es halt nur von den Männern. Also das heißt, wenn dann Frauen zusammen pinkeln, ist es für die meisten dann erst so, sollten wir nicht in geschlossenen Türen sein. Und wenn sie es dann einmal ausprobieren, sind Frauen und Flinter dann immer schon sehr begeistert darum. Und wie ich sage auch immer ganz gerne, Missoir ist kein stilles Örtchen. Das ist, die machen sich dann wildfremde Frauen gegenseitig das Kleid zu, da geben sich ein Tampon rüber. Da entstehen ganz tolle und wirklich auch schamfreie Gespräche, was sehr, sehr schön ist. Genau, aber und das ist halt viel mit Aufklärungsarbeit, hat das auch zu tun, aber die führe ich bis heute sehr, sehr gerne, weil es halt einfach noch ungewohnt ist und wir kennen es ja von vielen Sachen, die ungewohnt sind, ne? Als damals der Fernseher rauskam oder das Internet, alle so, um Gottes Willen und so und jetzt nutzen wir es alle täglich und deswegen sollte Missoir genauso normal werden, wie das Missoir seit 200 Jahren. Es ist einfach noch neu.
Du hast ja jetzt nicht ein Team um dich herum, die einbaut, sondern du verkaufst das an die Sanitär-Großhändler oder Händler und die Sanitärbetriebe, die dann beauftragt werden, die bauen das ein und das heißt, das ist einfach so zu machen, da braucht man jetzt keine großen anderen Vorkenntnisse und das ist so gebaut, dass das sozusagen möglich ist, auch überall zu verbauen oder braucht es bestimmte Voraussetzungen?
Ja, die einzige, also natürlich werden die Missoirs im besten Fall von Sanitärfachmenschen eingebaut und das Einzige, was man halt beachten muss, ist, dass es keinen Wasserzulauf braucht, weil es ja wie gesagt ein Trockenurinal ist, ein Abwasserablauf natürlich auf jeden Fall fürs Abwasser. Und dann je nach Lage der Fallleitung, also bisher haben es alle jetzt ohne Hebeanlage eingebaut, aber wenn die Fallleitung jetzt höher liegen würde, bräuchte man eine Hebeanlage, wie es halt dann auch andere Trockenurinale genauso nötig wäre. Aber im Prinzip super einfacher Einbau.
Das heißt aber, ich brauche da nicht ein Spezialteam von dir, sondern das kann eigentlich jede Sanitärfirma einbauen. Okay, interessant. Und was möchtest du mit Missoir als nächstes erreichen? Also du hast ja jetzt die letzten Jahre schon das Produkt immer verbessert. Das Produkt ist in Serie gegangen. Man kann das bei dir bestellen. Es ist auch in verschiedenen Partnern, also bei Partnern erhältlich. Was ist dein Wunsch oder wenn du einen Wunsch frei hättest, was mit Missoir als nächstes passieren soll?
Ja, ich würde mir wünschen, dass es genauso normal wird wie das Pissoir für Männer seit 200 Jahren, dass da einfach Gleichberechtigung für ein Grundbedürfnis herrscht. Mir hat neulich meine Freundin gesagt, die hat eine 5-jährige Tochter und sie hat dann gemeint, weißt du, Lena, ich hoffe so sehr, dass wenn meine Kleine groß ist, dass es nichts mehr Neues ist, sondern dass sie ganz normal auf ein Pissoir gehen kann. Und ja, das fand ich schon sehr schön.
Ja, Trotzdem hast du es ja auch gerade schon gesagt, es ist noch nicht so normal. Was ist deine Strategie, Architekten zum Beispiel davon zu überzeugen, das von Anfang an mit einzuplanen? Weil Nachrüsten ist meistens teurer als Gleichmachen. Was sind die Netzwerke, die du dafür aufbauen musstest auch? Jetzt hat vielleicht auch nicht jeder, der so eine Idee hat, sofort das Netzwerk, das genau bei den Leuten zu platzieren, die am Ende auch die Entscheidung treffen oder die wie ein Architekt in der Planung des Ganzen involviert sind. Wer sind so die Multiplikatoren und wie hast du dir das aufgebaut?
Ja, das ist tatsächlich auch noch so vieles im Aufbau, beziehungsweise auch viele, viele Learnings noch, die man natürlich noch zieht. Viele bauen das tatsächlich auch in bestehenden Toiletten schon ein. Oder rüsten die Toiletten nach, wie jetzt zum Beispiel Goldeimer, die haben jetzt in ihren Toiletten noch Missoirs eingebaut, also überlege jetzt gerade, ob da irgendwer, ja, nee, stimmt nicht, es gibt mehrere Clubs, die es jetzt auch von Anfang an schon eingeplant haben, aber so sollte es natürlich auch sein, ne? Dass wenn man schon an den Thema Toiletten denkt, dass man direkt auch sagt, okay, wir brauchen einfach auch Urinale für alle unsere Besucherinnen.
Es hat dich jetzt aber nicht davon abgehalten, dass du jetzt aus der Filmbranche kamst und noch nicht so viel mit der Sanitärbranche zu tun hattest. Wie einfach oder schwierig war es für dich, dort auch ein Netzwerk aufzubauen, das zum einen dir Kompetenz vermittelt oder auch dir dabei hilft und zum anderen aber auch den Vertrieb jetzt ermöglicht?
Oh ja, natürlich. Oh, da bin ich durch so viele Höhen und Tiefen gegangen, noch und nöcher, weil ich war branchenfremd, musste mir unfassbar viel aneignen, wahnsinnig viele Learnings gezogen und ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche an mich und meinem Produkt und verschiedenen. Also mit der Sanitärinnung Berlin war ich, glaube ich, von Anfang an schon sehr in Kontakt, genauso wie mit dem DIBD, also das Deutsche Institut für Bautechnik, verschiedenen Architekten und hoffentlich kommen da noch ganz viele mehr.
Uns Frauen wird ja gerne mal nachgesagt, dass wir nicht so gut im Networking sind. Was ist dein vielleicht auch größtes Learning aus dieser Zeit, sich auch in solche branchenfremden und wo man wirklich denkt, so Gott, hoffentlich bemerkt vielleicht niemand, dass ich jetzt hier gar keine Ahnung habe oder noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Was ist so deine Erfahrung, dich da auch reinzugetrauen in diese Branche, die jetzt nicht deine originäre Branche ist oder wo du dir auch erstmal Anerkennung verschaffen musstest?
Ja, absolut. Also ich kann mich sehr gut erinnern, meine ersten Sanitär, wo ich wirklich sehr belächelt worden bin. Gerade vielleicht, weil ich eine Frau bin oder weil ich dieses Thema Frauen pinkeln, da habe ich sehr viele Lacher bekommen. Aber ich habe immer fest an mich und an mein Produkt geglaubt. Also gerade auch, weil ich dann irgendwie in der Zeit halt auch gegründet habe, wo es nicht viele Netzwerksveranstaltungen gab, uns Frauen vielleicht generell auch mal so ein bisschen schwerfällt, nach Hilfe zu fragen. Aber ich hatte gerade so im technischen Bereich, arbeite ich mit meinem Kollegen, der sozusagen das ganze Produktdesign und Co. macht, seit 2019 schon zusammen. Und inzwischen werde ich gebucht als die Expertin. Also das ist einfach, man wächst an seinen Aufgaben. Ich habe in den ersten Jahren wahnsinnig viel recherchiert und viele Learnings gehabt. Und nur daran wächst man. Ja.
Absolut. Und hast du vielleicht einen Tipp, was du genau diesen Frauen mitgeben würdest, die so Themen wie du in der Welt entdecken, wo sie aber denken, naja gut, ich habe aber nicht die Ausbildung dafür oder ich habe gar nicht das Netzwerk dafür. Was würdest du denen raten, wenn sie sagen, naja, aber meine Idee hat vielleicht Potenzial?
Ja, also mein Leitspruch war wirklich in den ersten Jahren, also war angefangen hat es eigentlich so als den Slogan von Missoir, war so Missoir einfach machen. Aber das war dann irgendwie auch so mein eigenes Mantra irgendwie. Also ich habe, wenn ich jetzt manchmal so rückblickend schaue und denke mir so, oh mein Gott, das hast du wirklich gemacht oder du hast dich wirklich getraut. Also ich habe gar nicht so richtig oft manchmal so nachgedacht, sondern ich habe es einfach gemacht. Und erst beim Machen habe ich dann gemerkt so, okay, wow, es funktioniert. Also gerade wir Frauen, und das habe ich auch ganz viele Gespräche auch von den mobilen Missoirs gehabt, wenn ich irgendwie auf Events war, wir trauen uns manchmal viel zu wenig zu. Mhm. Und ich muss echt sagen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Frauen und Flinter zusammen, weil sie sich manchmal kleiner machen, als sie hin sind, aber einfach eine Bombenarbeit abliefern. Mhm. Und ja, in uns steckt so viel mehr, als wir uns manchmal zutrauen. Und da können wir oft, glaube ich, voneinander und über einen selber dann überrascht sein.
Absolut, ja, da muss ich dir recht geben. Alle Frauen oder Personen, mit denen ich hier im Podcast spreche, haben ja auch eine Geschichte hinter sich mit einem Zeitpunkt, wo sie sich was getraut haben oder wo sie springen mussten. Mhm. Und genau diese Geschichten sind es, die dann nachher auch erzählt werden können oder die wir auch sehen oder hoffentlich auch sehen. Mhm. Obwohl wir ja natürlich auch sagen müssen, es gibt keine Garantie für Erfolg, aber genauso wenig gibt es eine für Misserfolg. Und ich glaube, das macht auch immer so ein bisschen das Fünkchen Mut am Ende aus, dass man doch immer denkt, naja, aber vielleicht sollte ich dem Ganzen mal eine Chance geben.
Absolut. Absolut, ja.
Danke, dass du dem Ganzen eine Chance gegeben hast. Vielleicht eine allerletzte Frage. Du hast wahrscheinlich mit sehr vielen Windmühlen nach wie vor zu kämpfen, revolutionierst eine Branche, wo ich, wenn ich es richtig weiß, bisher sich auch sonst keiner rangetraut hat, oder?
Ja, ich bin tatsächlich, also das können, glaube ich, wenig Unternehmen oder Startups von sich sagen, ich habe wirklich einen einmaligen USP. Also ich bin die Einzige, die sowas in Deutschland macht. Und möchte damit auf jeden Fall was bewegen und was verändern. Yeah. Thema Gleichberechtigung und eben auch im Thema Nachhaltigkeit dann absolutes Umdenken machen. Und ja, das muss zwar nicht die Innovation, eigentlich ja eine Innovation ist, die keine sein sollte.
Ja. Ja, dazu vielleicht eine letzte Frage. Wenn du nochmal die Entscheidung treffen müsstest, selbstständig zu sein oder doch vielleicht mal wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Was würdest du aus heutiger Sicht machen?
Ich will nie was anderes machen außer Missoir. Ich mache es wirklich wie am ersten Tag mit der größten Leidenschaft. Ja. Ich wache morgens auf, ich freue mich auf das, was ich tue, auch wenn natürlich viele Sachen anstrengend sind und man natürlich auch seine Phasen hat, wo man dann irgendwie erschöpft ist. Aber ich möchte das ganz lange machen.
Ich liebe was. Und vermisst du nicht auch manchmal irgendwas, was du vielleicht auch an deinem angestellten Job geschätzt hast?
Nee, gar nicht.
Okay. Also das ist interessant. Ja, ja. Ich kann da immer sagen, so ein paar Sachen, so zum Beispiel die Steuerabteilung oder die Nummer vom IT-Dienstleister. So, wo man, weißt du, so im Konzern, wo man so Kurzwahlnummern hat, wo man so viermal die 2 drückt und dann kommt man bei der IT raus oder sowas. Genau, also solche Dinge vermisse ich tatsächlich manchmal in meiner Selbstständigkeit. Also ich dachte, da war ich mehr spezialisiert. Heute muss ich einfach alles von A bis Z machen. Das vermisse ich manchmal, dass man sich nicht nur auf die Dinge konzentrieren kann, wo man eigentlich denkt, dass man da am meisten gebraucht wird, sondern da kommt die Sozialversicherung und die Krankenkassen und das Finanzamt und der Steuerberater und. Und dann kommt meistens das, was man eigentlich machen will. Mhm. Und das finde ich jetzt manchmal so die andere Seite der Medaille der Selbstständigkeit.
Ja, absolut. Aber ich finde halt auch, dass ich dadurch halt so wahnsinnig viele Sachen gelernt und gemacht habe, mit denen ich vielleicht sonst nie Berührungspunkte gehabt hätte.
Das stimmt.
Ich weiß noch ganz genau, als ich so meine erste Aufnahme irgendwie hatte, mein Gott, habe ich gezittert. Ich kannte irgendwie das alles nur so hinter der Kamera, habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, so in meinen ganzen Fernsehjobs. Und dann auf einmal war ich so davor und war dann irgendwie ganz aufgeregt. Für mich war natürlich auch Steuer so ein Thema oder Gründung. Also ich musste mich da komplett auch einlesen, wie funktioniert das ganze Steuerthema, welche Unternehmensformen gibt es, wie mache ich das jetzt mit den Dienstleistern, mit den Versanddienstleistern, wie mache ich das mit der Produktion? Aber irgendwie, es wird halt nicht langweilig und man hat halt immer neue Themen und es wird auch sicherlich nicht aufhören. Und das genieße ich aber schon sehr. Ich mache das, langweilig wird's nicht.
Das ist auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite glaube ich, wünscht man sich manchmal an der einen oder anderen Stelle, dass es da ein bisschen langweiliger wird, damit man vielleicht wieder bei den wichtigen Dingen angreifen kann. Nichtsdestotrotz, liebe Lena, schön, dass du heute hier warst und vor allen Dingen so ehrlich und unverblümt das geteilt hast, was du machst mit Miss War. Und ich glaube, genau diese Authentizität, ich kann mir da auch gar niemanden anderen als dich quasi vorstellen, weil das musst du schon rüberbringen können. Und ich finde, das machst du richtig, richtig gut und man kann so richtig spüren, wie du da mit Herzblut dabei bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für dich und für Miss War, damit es so steil bergauf geht und weitergeht wie bisher. Und dass du da tatsächlich noch einen größeren Unterschied machst in der Welt, den du dir auch vorgenommen hast. Ich habe auf jeden Fall Hochachtung vor dir und bedanke mich herzlich, dass du heute hier warst.
Oh, danke für die schönen Worte, danke für das schöne Gespräch. Danke für dich.
Bis ganz bald.
Tschüss, ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und habt genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.